Das habe ich früher auch immer gedacht. Ich habe immer gedacht, was sind das für Penner, die Bibelhüllen haben? Und jetzt, und kaum bin ich 34, habe ich auch eine. Das ist echt. Dafür habe ich hier in liebevoller Handarbeit mir einen Aufnäher da drauf gemacht. Ich dachte, ja, wie früher Heavy Metal mäßig und so. Ich hatte keinen mehr mit Iron Maiden und deswegen habe ich da jetzt diesen One Truth genommen. Gibt es eigentlich überhaupt noch irgendjemand, der Iron Maiden hört oder überhaupt noch kennt? War das jetzt für Kennen oder war das für Hören? Hört irgendjemand noch Iron Maiden? Ich auch nicht. Hallo, leise. Für eine halbe Stunde. Lassen den Weihnachtsstress hinter uns und lassen uns auf Gottes Wort ein. Wer weiß, wo wir gerade sind, so thematisch? Okay, bei den Geistesgaben, das ist richtig. Ist jetzt, glaube ich, die vierte, fünfte Predigt oder so. Wolfgang hat letztes Mal über die Gabe des Sprachenredens gepredigt. Und ich werde heute eine weitere in Angriff nehmen, was mir ein bisschen schwer fällt, weil das eine sehr umfängliche ist und ich sehe schon, dass ich extrem kürzen muss. 1. Korinther 14, so die Verse, die ich eigentlich immer vorlese, und zusätzlich kommen dann nachher noch 1. Korinther 14 ab Vers 24, wo es dann halt ganz besonders irgendwie um die Gabe geht, um die wir uns heute drehen wollen. Jagt der Liebe nach, strebt aber oder eifert aber, kämpft um die Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden, weit aber mehr, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet. Es sei denn, dieser legt seine Reden aus. Dann baut er auch die Gemeinde auf. Und dann ab Vers 24. Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird ihm von allem ins Gewissen geredet und er fühlt sich von allen ins Verhör genommen. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er sich niederwerfen, Gott anbeten und ausrufen, wahrhaftig, Gott ist bei euch. Halleluja. Ich glaube, das ist ungefähr das, was wir uns wünschen, was auf jeden Fall ich mir wünsche. Sollen wir den Hund rausschmeißen? Ja, der.
Nein, der
macht nur Stress hier. Ja. Der kleine Grieß kann im Gottesdienst abgeholt werden. Ja, wir machen das jetzt so wie bei Freaks Rock, da kriegen die Hunde dann immer eine Nummer. Und wenn wir dann irgendwo einen Hund finden, dann werden wir das dann von der Bühne aus sagen. Der Besitzer des Hundes, Nummer 35, melde sich bitte auf der Herrentoilette. Ich finde das so abgefahren. Ich habe immer wieder Leute, also die ich treffe, die sagen, dass sie es total cool finden, eine Gemeinde zu haben, in der es Hunde gibt. Also das scheint irgendwie was total Außergewöhnliches zu sein, wie das Hunde in Gottesdiensten sind. Aber ich mag das sehr. Also ich finde, das trägt zum Ambiente bei und Grisou ist eigentlich auch ein richtig cooler Facker. Das war jetzt nur dazu und vielleicht können wir das nachher auch auf der aus der Aufnahme rausschneiden. Genauso wie ihr euch das ja auch nicht merkt, wie ihr euch ja sowieso nichts vom Predigten merkt. Okay. Es geht um prophetische Rede heute. Und es gibt ja manche Geistesgaben, die sind sehr kurz beschrieben. Da ist es ganz schön schwer herauszufinden, was Paulus genau gemeint hat. Und dann gibt es andere, so wie gerade prophetische Rede, die sind in der Bibel so unglaublich weit und breit angelegt, dass es unmöglich ist, in einer Predigt völlig darüber zu reden. Mein Freund Mirko hat mir mal so eine Geschichte erzählt, so aus der Anfangszeit der Jesus Freaks Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich das genau wiedergebe. Martin, wenn das jetzt falsch ist, dann kannst du einfach korrigierend eingreifen. Aber er hat gesagt, dass da mal jemand eingeladen gewesen wäre, um über Endzeit zu predigen. Und dass dieser Mensch also Stunden da irgendwie am Rednerpult festgeklebt hat irgendwie und dann zwischendurch schon ermahnt wurde, er könnte doch jetzt langsam auch mal irgendwie langsam zum Schluss kommen nach Punkt 368. Und der Saal sich schon langsam leerte und dann schon um ihn herum gefreudelt wurde und könntest du vielleicht meinen rechten Fuß hochnehmen, damit ich da wischen kann. Und er hat immer noch weiter gepredigt. Und ich möchte nicht, dass mir das heute genauso geht und deswegen werde ich da einfach nur so ein paar ganz kleine Akzente irgendwie setzen können und ein bisschen was hier und da mal ein Schlaglicht irgendwie drauf werfen können, was denn eigentlich mit prophetischer Rede gemeint ist und warum es so geil ist, wenn prophetische Rede da ist. Und ich fange einfach hinten an, da wo Paulus sagt, wenn jemand in der Gemeinde kommt und da wird ganz viel prophezeit, dann wird er sich, auch wenn er ungläubig ist oder wenn er unkundig ist, sich mit den Dingen des Geistes nicht auskennt, dann wird er sich überführt vorkommen. Der wird das Gefühl haben, irgendwie, dass Gott irgendwie direkt zu ihm redet, dass Gott ihn durchschaut und er wird gar nicht anders können, als auf die Knie fallen und anerkennen, es ist Gott in eurer Mitte. Hammer, eigentlich ein absoluter Traum, irgendwie, wenn das passieren würde, regelmäßig, dass Leute reinkommen würden und dann trifft sie ein prophetischer Eindruck und sie fallen irgendwie auf die Knie und sagen, boah, es gibt wirklich einen Gott, ich konnte es nie glauben, aber es gibt wirklich einen, dann wäre das geil. Ich habe das selber mal erlebt vor, oh, ich weiß nicht, 14 Jahren, vielleicht sogar 15 Jahren, da war ich gerade dabei, so die ersten Schritte auf Jesus zuzugehen und habe das nicht mehr ausgeschlossen, dass es einen Gott gibt. War auch schon in manchen Gottesdiensten, hatte aber noch nie was mit Gott erlebt und Gott war immer noch so ein bisschen fern oder war jedenfalls nichts, was meinem Leben richtig nahe gestanden hätte. Dann wurde ich eingeladen in einen Gottesdienst in Lüdenscheid, da in der FCJG bei Walter Heidenreich. Und ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen und dachte mir so, ja, ganz normaler Gottesdienst. War irgendwie ein Samstag, so ein Tagesseminar, ich weiß gar nicht mehr, warum das da gegangen ist. Und ich bin ganz guten Mutes dahin gegangen, nichts Böses ahnend. Und sitzt dann da im Lobpreis und auf einmal fangen wir 500 Leute an, in Sprachen zu singen. Und das war der Hammer. Das war total krass. Ich hatte sowas noch nie gehört. Ich hatte noch niemals in meinem Leben etwas Übernatürliches mitgekriegt. Und auf einmal, wir waren hunderte von Leuten da, die in einer fremden Sprache und ganz verschiedenen Sprachen wie Gott angebetet haben. Und ich muss sagen, ich habe echt richtig Angst gekriegt. Ich habe eine scheiß Angst gekriegt in diesem Moment, weil ich wusste, an Gott ist wirklich was dran. Und ich auf einmal irgendwie auch nicht mehr so einfach cool sein konnte und nicht mehr sagen konnte, ja, vielleicht ist das was Intellektuelles und vielleicht kann man das nicht wegdiskutieren und möglicherweise, sondern weil es auf einmal irgendwie richtig klar war. Es war so, dass Gott real geworden ist und ich wusste, da ist echt eine Kraft im Christentum. Ich glaube, ich bin rausgegangen, weil ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe, weil mich das so fertig gemacht hat. Und als ich dann draußen war, traf ich auch einen Typen da von der FCJG, ich weiß nicht, wer das war, der hatte mich noch nie gesehen, ich hatte den noch nie gesehen und wir kamen irgendwie so ein bisschen ins Gespräch und dann fing der an, wie mein Leben rein zu prophezeien. Und der hatte mich noch nie gesehen, der kannte meinen Namen nicht, aber der kannte einiges an Details aus meinem Leben und der wusste irgendwie genau, wo ich stehe irgendwie und was für Gedanken mir durch den Kopf gehen, irgendwie was gerade irgendwie bei mir Ambach ist und das war für mich total erschütternd. Ich hatte das, wie gesagt, noch nie erlebt, sowas. Und ich fand das total abgefahren, irgendwie da zu stehen im Foyer, mit einem wildfremden Menschen zu reden, der mich nicht kannte, mich nie gesehen hat und trotzdem genau wusste, wie was bei mir ist. Und der mir von Gott her Ansagen gemacht hat. Bin dann an dem Abend nach Hause gefahren oder nach Hause gebracht worden und ich glaube, ich habe echt richtig gezittert und war total glücklich, als ich zu Hause war und endlich wieder einen Joint rauchen konnte, brauchte auch echt einen, um wieder runterzukommen, weil mich das echt völlig heftig mitgenommen hat, so eine Übernatürlichkeit Gottes mitzukriegen. Und ich glaube, dass das eigentlich der Maßstab ist, über den Paulus redet und über den im Neuen Testament so oft die Rede ist. Und wo ich jetzt wieder so über Geistesgaben predige und manchmal auch über Geistesgaben blogge, komme ich immer wieder so mit Leuten in Berührung, die sagen, ja, ist ja ganz schön, vielleicht gibt es das ja wirklich, aber ich brauche das nicht als Christ. Das ist ja nicht heilsentscheidend und hat ja nichts damit zu tun, ob ich in den Himmel komme oder nicht und eigentlich brauche ich das nicht. Jetzt hat Wolfgang letztes Mal schon darüber gepredigt, wie doof das ist, mir was von Gott geschenkt zu bekommen und das nicht aufzumachen. Und schon deswegen ist es irgendwie falsch, eigentlich etwas, was Gott uns geben möchte, nicht anzunehmen. Aber ich glaube, dass eigentlich fast noch gravierender ist, dass vielleicht wir keine Geistesgaben brauchen und du keine Geistesgaben brauchst, um in den Himmel zu kommen, aber dass die Leute, die Jesus noch nicht kennen, dass die definitiv brauchen, dass wir in Geistesgaben reinkommen, damit sie überführt werden. Halleluja. Richtig voll charismatische Gemeinde hier. Oh, ich will. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn Gott mir nicht damals voll die Packung gegeben hätte. Und das wird immer viel diskutiert so unter Christen, so ja, wenn jetzt irgendwelche Ungläubigen reinkommen, die denken doch, wir sind total bescheuert, wenn wir hier alle irgendwie Shanda Rasa und in Sprachen beten und so. Und ja, kann sein. Paulus sagt auch, dass die wahrscheinlich denken, dass wir ein bisschen komisch sind. Auf der anderen Seite heißt es in Markus 16, dass das Zeichen sind, die Gläubigen folgen. Es sind Zeichen, die auf Christus hinweisen. Und die Leute um uns herum, ganz ehrlich, die wollen etwas Übernatürliches sehen. Und mich hätte nichts irgendwie zu Gott gebracht, was einfach nur leere Rede ist. Und deswegen sagt Paulus auch, wie ein paar Kapitel vorher, ich glaube 1. Korinther 4 oder 5 ist das, sagt er, Gottes Reich besteht nicht in Worten, sondern es besteht in Kraft. Gottes Reich kommt in Kraft, kommt in der Kraft Gottes, kommt in der Kraft übernatürlicher Gaben, kommt in der Kraft irgendwie dessen, was Gottes Heiliger Geist durch uns machen kann. Dann wird wirklich etwas passieren und deswegen brauchen wir es als Gemeinde. Wir brauchen es echt absolut nicht, damit wir in den Himmel kommen, aber wir brauchen es mindestens irgendwie, damit die Leute um uns herum in den Himmel kommen und damit sie irgendwie das Gefühl haben, oh, sie sind in Gottesdienst und überall sind Leute, die Sachen irgendwie über sie wissen und die ihnen direkt etwas von Gott sagen, was völlig mir durch ihr Herz durchgeht und sie auf einmal erkennen und nicht mehr anders können, als zu erkennen, dass es wirklich einen Gott in unserer Mitte gibt. Und das werden die Menschen nicht an unseren frommen T-Shirts erkennen, das werden sie nicht an unseren schönen, gestochenen, rhetorisch ausgefeilten, perfekten Predigten merken. Das werden sie nicht an unserem super Lobpreis merken, sondern das werden sie letzten Endes nur dann merken, wenn Gott mit seiner Kraft leibhaftig da ist und wenn man nicht mehr anders kann, als zu merken und zu spüren, dass Gott da ist. Prophetie kommt aus dem Griechischen, wie so vieles andere im Neuen Testament auch. Und es kommt, ist ein zusammensetztes Wort, es kommt von prophemi, das heißt so viel wie für jemanden reden. Und gemeint ist hier natürlich Gott, also der Prophet ist jemand, der von Gott etwas hört und der für Gott redet. Und was er von Gott hört und was er redet, haben wir im 1. Korinther 14, 3 müsste das sein, genau 3 ist es. Wer prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt und spendet Trost. Wenn Gott mit uns reden möchte, dann ist das in 99% aller Fälle positiv. Dann ist das immer irgendwie etwas ermutigend. Dann ist das immer etwas, hey, ich sehe dich in deiner Situation, ich liebe dich, ich empfehle dir weiterzugehen. Etwas Motivierendes, etwas Auferbauendes, etwas Tröstliches. Und deswegen ist das oft so geil, mit Leuten zusammen zu sein, die eine prophetische Gabe haben. Weil das unter Umständen die ermutigsten Leute sind, die man überhaupt treffen kann. Vielleicht sind Seelsorger manchmal noch ermutigender oder so diese väterlichen und mütterlichen Typen. Aber Propheten sind eigentlich immer total ermutigende Leute, die immer so ein Ohr bei Gott haben und immer genau wissen, was Gott in deinem Leben machen möchte, auch wenn du das selber vielleicht gerade gar nicht sehen kannst. Die immer wissen, wie was Gott über dich denkt und die immer so ein paar Informationen haben, die Jesus dir gerne weitergeben möchte und die natürlich immer auferbaulich sind. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Altes Testament, da gab es echt irgendwie richtig krasse Propheten, die waren teilweise ganz anders drauf, die haben harte Sachen gesagt. So Jeremia und Amos und wie sie alle hießen, die auch mal richtig irgendwie einen Hammer rausgeholt haben und den Leuten Tacheles gesagt haben. Aber selbst das sind deutliche Kennzeichen von Gottes Liebe. Gott wollte nicht, dass sein Volk verloren geht. Gott hat gesehen, wie mein Volk geht in die falsche Richtung und hat alles getan, um die Leute auf ihrem Weg aufzuhalten. Und als sie selber nicht mehr in der Lage waren, es zu hören, hat er Propheten geschickt, die genug Zement im Rücken hatten und genug Mut hatten, um sich vor Volksmengen zu stellen und zu sagen, ihr geht alle in die falsche Richtung, ihr geht alle ins Verderben, wenn ihr das nicht ändert. Und dann hat Gott eben durch diese Propheten geredet, um sein Volk zu retten. Also auch da ist es so, Gott wollte seinen Leuten etwas Gutes tun. Gott hat aus Liebe gehandelt. Gott redet aus Liebe mit uns. Und Propheten sind Leute, die uns lieb haben, die die Liebe Gottes weiterbringen, in uns hinein investieren und uns etwas von Gott weitergeben, was gut und positiv ist. Falls ihr eure Bibeln mithabt, schlagt doch mal vielleicht auf, Ist eh zu dunkel, ne? Ah, ne, da. Ja, ich sehe Displays. Halleluja. Ah, cool, jetzt kann sogar ich was lesen. Ja, es ist peinlich zu sagen, ich kann das selber nicht auswendig und deswegen. Lukas 2. So eine Geschichte, über die ich immer unheimlich gerne predige, wenn ich über Prophetie rede. Das ist die Geschichte, wo der kleine Jesus kurz nach seiner Geburt noch als Säugling in Tempel gebracht wird, damit dann über ihn gebetet wird. Das ist damals immer so gemacht worden, irgendwie, dass kleine Kinder in den Tempel gebracht wurden, irgendwie, damit der Priester darüber betet. Und jetzt war Jesus an der Reihe. Und es passierte Folgendes, ab Vers 25. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, dein Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden gehen, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Ein paar Verse weiter. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit einem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf, diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allem, die Erlösung Jerusalems erwarteten. Das ist so eine Stelle, über die man sehr leicht hinwegliest. Aber im Grunde genommen sagt sie etwas total Tiefes über das Prophetische aus. Nämlich, wenn ihr euch das vorstellt, der Tempel in Jerusalem war ziemlich groß. Und es sind jeden Tag Dutzende, wahrscheinlich wirklich Dutzende Kinder irgendwie gebracht worden in den Tempel. Dann haben die Eltern Opfer dargebracht und es ist für die Kinder gebetet worden. Und der Tempel war im Grunde genommen immer voll mit Kindern. Und da ist jetzt dieser Mann, dieser Simeon, der schon ganz schön alt ist und er weiß, sein Leben neigt sich dem Ende zu. Aber er hat eine Prophetie mal gekriegt von Gott. Gott hat ihm gesagt, du wirst irgendwann den Messias sehen. Du wirst nicht sterben, bevor du den Messias siehst. Und jetzt kommt er vom Geist getrieben in den Tempel und er sieht ein Kind, das genauso aussieht wie alle anderen, das gebracht wird von 2 armen Eltern. Kurz davor steht, dass sie das armen Opfer gebracht hatten, das, was Leute gebracht haben, die überhaupt keine Kohle hatten. Und er sieht also ein Kind, das wirklich nichts Besonderes war, das noch nicht mal mit Prunk und Pomp da reingetragen worden ist, sondern was einfach nur ein kleines, armes, nacktes Kind war, das da in dem Tempel dargestellt wird. Und er weiß in dem Moment sofort, das ist der Messias, mein Leben hat sich erfüllt. Und kurz darauf kommt diese Prophetin, Hanna, die auch schon ganz lange irgendwie mit Fasten und Beten vor Gott ist und in diesem Geist lebt und eine Frau des Gebetes ist. Und sie kommt und sie sieht das irgendwie auch sofort. Sie sieht irgendwie sofort, dieses Kind ist der Messias. Und ich finde, das ist etwas total Abgefahrenes, irgendwie, dass es möglich ist, Gottes Reich zu erkennen, während es ganz, ganz klein ist. Während es echt nicht mehr ist als ein Same. Etwas, was jeder andere übersehen würde. Und das ist für mich eines der absoluten wichtigsten Kennzeichen eigentlich des Prophetischen, etwas zu sehen, einen kleinen Kern, einen Samen zu sehen, der von Gott gesät ist, etwas ganz Kleines, was Gott machen will, was noch niemand anders sehen kann, aber was diese Leute sehen können und anderen davon erzählen können. Und das Abgefahrene ist ja, dass sogar Maria und Josef, hey, beide haben Engel gesehen. Engel waren bei beiden und haben gesagt, hey, da kommt ein Kind, das ist was ganz Besonderes. Die wussten beide, dass es was ganz Besonderes ist, weil Maria Jungfrau war. Und das war natürlich schon eine ganz schön krasse Sache, irgendwie, dass dieses Kind geboren wird. Und trotzdem waren beide noch absolut überrascht irgendwie über das, was Simeon gesagt hat, weil sie trotzdem keine Verbindung hergestellt haben zwischen dieser übernatürlichen Jungfrauengeburt und der Tatsache, dass Jesus der Messias ist. Also noch nicht mal die beiden haben gewusst, irgendwie, dass sie den Christus da hatten. Noch nicht mal die haben das wirklich absolut verstanden. Aber dieser Simeon und dieser Hanna, die haben ein kleines Kind gesehen, das kein anderer beachtet hat und haben gewusst, das ist es. Und es gehört nicht besonders viel geistliche Einsicht dazu, in Gottesdienst zu gehen, wo alles irgendwie heftig abgeht und tierischer Lobpreis da ist und irgendwie Leute Jesus kennenlernen und irgendwie richtig das Reich Gottes rockt und zu erkennen, dass das Reich Gottes da ist. Aber es gehört eine Menge, eine ganze Menge irgendwie prophetischer Spirit dazu, das Reich zu erkennen, wenn es noch so klein ist. Und das ist es, was damit gemeint ist, irgendwie, dass das Prophetische so auferbauend ist, dass es so tröstend ist. Dass jemand, der prophetisch ist, etwas in dir sieht, was vielleicht kein anderer in dir sieht, was du selber nicht in dir vermutet hättest. Dass der mit dir redet und auf einmal sagen kann, hey, Gott hat was mit dir vor, dieses und jenes sehe ich in dir. Und du weißt auf einmal, boah, das stimmt, aber du wärst vielleicht selber nie darauf gekommen, weil es noch ein so kleiner Kern ist. Aber wenn es heißt, dass wir alle danach streben sollten, diese Gabe zu haben, dann heißt das irgendwie eigentlich nichts anderes, als dass Gott uns dahin bringen möchte, dass wir nicht nur das sehen, was vor Augen ist, sondern dass wir durch das Sichtbare durchschauen können in das Unsichtbare. Dass wir das sehen können, was Gott machen möchte. Dass wir Gottes Stimme hören können und das, was Gott tut, weitergeben können. Und letzten Endes ist es ja, wenn wir sagen, Prophetie ist für Gott reden, dann sind da immer zwei Elemente drin. Das eine ist etwas von Gott hören und das andere ist etwas weitergeben. Und deswegen ist es ja so, dass in Prophetenseminaren meistens beide Sachen irgendwie beigebracht werden, dass man lernt, besser auf Gott zu hören und dass man lernt, das, was Gott einem gesagt hat, besser und effektiver zu kommunizieren und weiterzugeben. Aber dieses ganz wichtige Kennzeichen des Prophetischen ist es, du erkennst Gottes Reich, wenn es noch klein ist und wenn es vielleicht kein anderer sieht. Und als ein Kontrast dazu, die vielleicht ärgerlichste Stelle im Neuen Testament, echt so eine Stelle, die mich richtig wütend macht, und wie jedes Mal, fast wenn ich sie lese oder wenn ich mal darüber predige, kriege ich echt einen Hals. Das ist 33 Jahre später, als der gleiche Jesus vor Pontius Pilatus steht. Und jetzt kann eigentlich schon jeder Idiot sehen, dass Jesus etwas Besonderes ist. Der Mann ist 3 Jahre durch die Gegend gezogen, hat ein halbes Dutzend Tote auferweckt, irgendwie hat, was weiß ich, wie viele 10.000 Leute irgendwie geheilt, zieht irgendwie eine absolute Segensspur irgendwie durch die ganze Gegend durch, ist eine absolute Berühmtheit geworden. Jeder redet von ihm, jeder weiß irgendwie, dass Gott mit ihm ist. Und jetzt steht er vor Pontius Pilatus und soll hingerichtet werden. Und dieser Pontius Pilatus kriegt es hin, eine total ignorante, bescheuerte, dämliche und blasierte philosophische Diskussion mit ihm anzufangen. Und da steht Jesus vor ihm, der kurz vorher gesagt hat, in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und er steht vor Pontius Pilatus und Pontius Pilatus hat die Stirn zu sagen, was ist Wahrheit? Und er erkennt überhaupt nichts. Er steht vor der Wahrheit in Person und erkennt gar nichts. Und so kann das sein, wenn man geistlich total zu ist, dass einen das Reich Gottes schon fast in den Hintern beißt und man kann es trotzdem nicht erkennen. Und das ist eine der größten Tragödien überhaupt. Ich finde, das ist so schade. Aber es gibt wirklich Menschen, irgendwie, die können Wunder sehen, die können Gottes Kraft sehen und haben immer noch andere Erklärungen dazu und verstehen immer noch nicht, irgendwie, was eigentlich Ambach ist und können immer noch nicht Gottes Reich sehen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott nicht möchte, dass wir so sind. Und die Wiedergeburt, Gesundheit. Mein schöner Spannungsbogen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagen wollte, aber sinngemäß war es, dass Gott sich das wünscht, dass wir in dieses Prophetische reinkommen, dass Gott es sich wünscht, dass wir das kleine Reich Gottes sehen können, dass wir aufs richtige Pferd setzen, dass wir Menschen sind, die sehen, was Gott machen möchte und dass wir es weitergeben.
Und falls du in dieser Gabe weiterkommen möchtest, ich bin relativ sicher, dass ein paar Leute hier sind und du merkst, dass irgendwas brennt in dir, irgendwie eine Seite hat das in dir zum Klingen gebracht und du sagst, ja, hey, das ist eigentlich irgendwie genau mein Ding. Ich habe auch manchmal irgendwie so Eindrücke, wenn ich irgendwie mit Leuten rede. Und ich habe auch manchmal irgendwie so das Gefühl, ich sollte irgendwie jemandem etwas sagen. Dann möchte ich dir den Tipp geben, bilde dich weiter darin aus. Geistesgaben sind nichts, was mir von selber kommt. Obwohl Gott sie uns umsonst gibt, müssen wir reinkommen. Wir haben bei JFI, also bei Jesus Freaks International, unserem Bund, ein Prophetenseminar, das heißt God is Speaking, wo wir lernen, irgendwie auf die Stimme Gottes zu hören und das weiterzugeben. Es gibt einen ganzen Haufen guter Bücher dazu. Vielleicht haben wir sogar was am Büchertisch. Dann fragt doch einfach mal Alex oder fragt Juppi mal nach Termin irgendwie von dem God is Speaking. Und lasst euch ausbilden da drin, kommt irgendwie weiter da rein, weil die Gabe der Prophetie so wichtig ist. Manchmal wird das gesagt, dass Propheten in der Gemeinde so die Aufgabe der Augen haben, dass sie die Leute sind, die mehr sehen als andere. Und ich glaube, dass das absolut stimmt. Das ist eine richtig gute Beschreibung eigentlich dessen, was der prophetische Dienst ist. Und wie Propheten sehen irgendwie etwas im Unsichtbaren, das viele Leute nicht sehen. Und wir brauchen es, dass diese Leute es sehen und dass sie es weitergeben. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir als prophetische Menschen in eine Verantwortung hineingestellt sind. Und ich werde irgendwann nochmal über die Gottesdienstordnung predigen, da steht ja auch einiges drin. Aber eins möchte ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass wenn Gott dir etwas sagt, dann ist es nicht nur für dich, sondern es ist mehr als etwas zu empfangen. Prophetie muss auch weitergegeben werden. Und erst wenn es weitergegeben wird, dann ist es wirklich prophetisch. Und deswegen behalte das nicht für dich. Es ist keine Gabe, die nur dich auferbauen soll. Es ist eine Gabe, die andere Leute auferbauen soll. Und vielleicht ist das für die Gemeinde, vielleicht ist es für andere Leute. Aber auf jeden Fall such dir einen Rahmen, in dem du es weitergeben kannst. Und wenn du was im Gottesdienst hast von Gott und du bist dir nicht ganz sicher, ob das jetzt vielleicht nur für dich ist oder ob es wirklich von Gott für die Gemeinde ist, dann sprich einfach mich dann. Dann kann ich auch nochmal irgendwie mir das anhören und darüber beten, vielleicht bevor du es weitergibst. Aber behalte das nicht für dich. Manche Leute sind traurig und wieder darüber, dass sie in ihrer prophetischen Gabe nicht wachsen und sie sagen, hey, ich habe immer wieder mal Eindrücke gehabt, aber es ist nicht mehr geworden und es ist sogar weniger geworden. Und es gibt dieses schöne Gleichnis im Matthäus-Evangelium, wo es heißt, irgendwie, dass der, dem viel gegeben ist und von dem wird auch viel verlangt und irgendwie, wenn wir das einsetzen, was wir, komisch, ich habe den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber wenn wir das einsetzen, was wir gekriegt haben, dass es sich vermehrt. Und so ist das bei allen Gaben, die Gott gibt. Wenn wir das, was wir haben, einsetzen, wenn wir es weitergeben, dann wird es mehr werden. Wenn wir es für uns behalten, dann wird es nicht mehr werden, dann wird es weniger werden. Und deswegen bedenke das, wenn das Prophetie erst dann vollständig ist, nicht nur, wenn du es gehört hast, sondern wenn du es weitergegeben hast und gib es wirklich weiter. Amen. Ich würde gerne noch beten und wir... Wir haben auch ein Ministry-Team, das ist die Linda. Und wir würden total gerne für... Was? Stimmt doch, oder nicht? Ach so. Ja, Linda und der Heilige Geist dienen euch heute. Aber ich dachte, auf den Heiligen Geist wärt ihr selber gekommen. Dann würden wir echt gerne irgendwie für euch beten, dass Gott mehr Prophetie freigibt. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich würde so gerne mehr von Gott hören und bräuchte mal einen Segen dafür, dann komm echt ruhig nach vorne, lass für dich beten. Ich kann auch selber irgendwie gerne noch mit Händen auflegen und beten, dass Gott dich wirklich berührt. Ich finde es schade, wenn man im Gottesdienst ist und keine Berührung Gottes gekriegt hat. Und deswegen geh nicht irgendwie nach Hause, ohne irgendwie etwas von Gott empfangen zu haben. Geh nicht nach Hause, ohne eine Berührung bekommen zu haben. Weil es ist so wichtig, dass wir immer wieder was von unserem Gott kriegen. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die vielen Geschenke, die du für uns hast. Und ich danke dir, dass du hier bist, Heiliger Geist, aber ich lade dich jetzt auch nochmal ein, ganz besonders spürbar hier zu sein und zu wirken und jetzt zu Menschenherzen zu reden. Gott, ich bitte dich, dass du den Wunsch irgendwie wächst, mehr von dir zu hören, mehr von dir zu sehen, mehr von dir mitzubekommen. Und dass du uns heute ein Stück weiterbringst auf diesem Weg. Jesus, ich bitte dich, dass wir kein rein natürliches Christsein führen. Ich bitte dich, dass wir nicht immer nur auf das angewiesen sind, was wir sehen und hören und riechen und schmecken und fühlen können. sondern dass wir weiter blicken können als das. Ich bitte dich, dass wir es lernen, im Geist zu leben. In Jesu Namen.